Na, na. Vielfältige. Rupa. Der Gestalten oder Gewänder hat. Atmani. Des Lebewesens. Buddhi. Die Intelligenz. Svairini. Eine Prostituierte, die sich freimütig mit verschiedenen Arten von Kleidern und Schmuckstücken verschönert. Ja. Eva. Wie? Gunanvita. Mit der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und so weiter ausgestattet. Tatnishtam. Das Nachlassen dessen. Agunasya. Agatasya. Von jemand, der nicht erlangt hat. Eha. In dieser materiellen Welt. Kim asat kamabhir bhavet. Was nützt es, zeitweiligen, fruchtbringenden Tätigkeiten nachzugehen? Ich muss lachen. Ich hatte mal einen Predigerassistenten, der hat von morgens bis abends diesen Satz gesagt, Kim Asat Kamabhir Bhavet, weil er hatte sich von der Shakti Susan getrennt, nicht? Und musste sich ein bisschen motivieren. So, hier ist die Übersetzung von dem Text, auf den sich diese ganzen Texte, Folgetexte beziehen. Der große Weise Narada sagte, meine lieben Hayashvas, ihr habt nichts von den äußersten Bereichen der Erde gesehen. Es gibt ein Königreich, in dem nur ein Mann lebt und in dem ein Loch existiert, aus dem niemand, der einmal hineingeraten ist, jemals wieder hervorkommt. Es lebt dort auch eine äußerst unkeusche Frau, die sich mit mancherlei attraktiven Kleidern schmückt, und der Mann, der dort wohnt, ist ihr Ehemann. In diesem Königreich existiert ein Fluss, der in beide Richtungen fließt, ein wunderbares Haus, das aus 25 Elementen besteht, ein Schwan, der vielerlei Klänge erzeugt, und ein Gerät, das aus scharfen Rasiermessern und Blitzen besteht und sich automatisch dreht. Ihr habt all dies nicht gesehen und deshalb seid ihr unerfahrene Knaben ohne fortgeschrittenes Wissen. Wie werdet ihr aber Nachkommenschaft erzeugen? Wer kann sich erinnern, was ist das Königreich, in dem nur ein Mann lebt? Nein, das ist das Königreich Gottes, in dem der einzige Purusha Krishna ist. Alle anderen sind dort in Beziehung zu ihm von der Natur der Prakriti. Und dann gibt es hier in dieser Welt einen Mann, der aus dem Königreich Gottes hinabgefallen ist und der Gemeinschaft hat mit einer äußerst unkeuschen Frau. Wer ist dieser Mann und wer ist diese Frau? Das ist sehr aufmerksam.
Der Mann sind die
gelingenden
Lebewesen?
Ja.
Die Frau ist die
materielle Energie. Materielle Energie. Hier wird gesagt, die materielle Intelligenz. Narada Muni hatte eine Frau beschrieben, die eine berufsmäßige Prostituierte ist. die Hayashvash begriffen, wer damit gemeint war. Die unstetige Intelligenz eines jeden Lebewesen, die mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft vermischt ist, gleicht einer solchen Prostituierten, die ihre Kleidung wechselt, um die Aufmerksamkeit eines Mannes auf sich zu ziehen. Wenn man sich vollständig fruchtbringenden Tätigkeiten widmet, ohne dass man versteht, wie dies geschieht, was erreicht man dann wirklich? Erläuterung. Eine Frau ohne Ehemann erklärt sich für unabhängig, was bedeutet, dass sie zu einer Prostituierten wird. Eine Prostituierte kleidet sich im Allgemeinen auf verschiedene Arten, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu ziehen. Und zwar auf den unteren Teil ihres Körpers. Heutzutage, jetzt wird eine, nach Prabhupada, eine Stellungnahme zu Miniröcken. Heutzutage ist es eine weit verbreitete Modeerscheinung, dass die Frau fast nackt umherläuft, indem sie den unteren Teil ihres Körpers nur leicht verdeckt, um die Aufmerksamkeit eines Mannes zum sexuellen Genuss auf ihre intimen Körperteile zu ziehen. Hare Krishna. Die Intelligenz, die dafür benutzt wird, den Mann auf den unteren Teil des Körpers aufmerksam zu machen, ist die Intelligenz einer professionellen Prostituierten. Ebenso wechselt die Intelligenz eines Lebewesens, das seine Aufmerksamkeit nicht Krishna oder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zuwendet, einfach nur Kleider, wie eine Prostituierte. Was ist der Nutzen einer solch törichten Intelligenz? Man sollte seine Intelligenz bewusst auf eine solche Weise einsetzen, dass man nicht mehr von einem Körper zum anderen wandern muss. Karmiks wechseln ständig ihre Tätigkeit, doch ein Krishna-bewusster Mensch wechselt seine Tätigkeit nicht. Denn es ist seine einzige Tätigkeit, die Aufmerksamkeit Krishnas auf sich zu ziehen, indem er den Hare Krishna Mantra chantet und ein sehr einfaches Leben führt, ohne die täglichen Veränderungen der Mode nachzugeben. In unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein werden modebewusste Menschen gelehrt, eine Mode anzunehmen, die Kleidung eines Vaishnavas. Mit rasiertem Kopf und Tilak. Frank, du machst dich heute am besten von uns allen. Sie werden gelehrt, auch in Gedanken, Kleidung und Essgewohnheiten stets sauber zu sein, damit sich ihr Krishna-Bewusstsein festigt. Was nützt es, seine Kleidung zu ändern, indem man manchmal langes Haar und einen langen, gepflegten Bart trägt und sich manchmal anders kleidet? Das ist nicht gut. Man sollte nicht seine Zeit mit solch frivolen Tätigkeiten verschwenden. Man sollte stets im Krishna-Bewusstsein verankert sein und mit fester Entschlossenheit die Heilkur des hingebungsvollen Dienstes durchführen. Hare Krishna. So, hier wurde von der materiellen Intelligenz gesprochen, die mit verschiedenen wechselnden Ideen, die wie die wechselnden Kleidungsstücke erscheinen, auf das Lebewesen zutreten und das Lebewesen beschäftigen mit materiellen Dingen. Wenn ein Mann sein Leben einer hochattraktiven Prostituierten geschenkt hat, wird er niemals ruhig im Herzen sein können, weil diese Frauen meistens sehr kreativ in ihren Gedanken sind, wie man die materielle Welt genießen kann. Um eine Prostituierte zu sein, ist es in der Regel wichtig, dass man sich ganz schön mit den körperlichen Freuden identifizieren kann oder mit dem Körper identifizieren kann, um eben attraktiv zu bleiben und im Geschäft zu bleiben. Jemand, der die materielle Intelligenz ist auch in dieser Weise ständig bemüht, irgendwie in der materiellen Welt auf dem Laufenden zu bleiben, im Geschäft zu bleiben sozusagen. Sie wird nicht so leicht ihre Anhaftung an materielle Konzepte aufgeben können. Wenn man sich mit der materiellen Intelligenz zu sehr verbündet, dann ist die Gefahr auch gegeben, dass man seine Unabhängigkeit verliert im Denken, nicht? Dass man einfach ständig den neuen Denkkonzepten der materiellen Intelligenz nachläuft, wie ein Mann, der einer Prostituierten feucht in ihren doch sehr materiell ausgerichteten Handlungen. Intelligenz ist etwas, was man einsetzen muss, genauso wie Gefühle etwas sind, was man einsetzen muss. Wenn man sich zu sehr bestimmen lässt von Gefühlen, kann es sein, dass man, sagen wir mal, sehr unstet wird und sehr der Achterbahn des Lebens feucht, Anhaftung und Ablehnung. Und so ist es auch mit der materiellen Intelligenz. Wir haben ein spirituelles Programm in einem Tempel, um stetig und ruhig zu werden in unserem spirituellen Leben. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Devotees hier in der Vedenakademie einen großen Geschmack haben, einen freiwilligen Geschmack, zu den spirituellen Programmen zu kommen. Zumindest nehme ich das so wahr. Sehr wichtig für uns, diese spirituellen Programme aufzusuchen, um ein bisschen stetig zu werden in unserer Ausübung der Bhakti. Und es ist so, dass ein Tempel und in die Vedenakademie hat ja das Herzstück immer als Tempel gehabt. Ob das jetzt hier in diesem Raum ist oder unten ist ja egal. Ein Tempel sollte ein Ort sein, der transzendental ist. Das heißt, der spirituell getragen wird, um uns Zuflucht zu geben vor den ständigen Veränderungen in der materiellen Energie, die da kommen, Glück und Leid und so weiter. Ein Tempel sollte eine Zufluchtsstätte werden und somit in der Lage sein, uns, sagen wir mal, auch während unseres Lebens immer wieder spirituell zu ermächtigen und aufzurichten, sodass wir unsere nächsten spirituellen Siege feiern können. Wodurch wird ein Tempel zu einer Zufluchtsstätte? Wodurch wird ein Tempel zu einem transzendentalen Ort? Diese Frage möchte ich heute behandeln. Ein Tempel wird zu einer Zufluchtsstätte oder einem transzendentalen Ort durch die Logik des Steines der Weisen. Ein Stein der Weisen ist etwas. Oh Robert, du bereitest dich, glaube ich, schon auf den Tag vor und rastest ein bisschen, aber nee, ach, du hörst konzentriert zu. Ach so, konzentriert sogar. Ja. Der Tempel wird transzendental, weil dort Krishna gegenwärtig ist und Krishna verehrt werden wird. Was immer mit Krishna in Kontakt kommt, wird ebenfalls transzendental und spirituell. Das nennt man die Logik des Touchstones, das Stein der Weisen. Von diesem Stein der Weisen heißt es, dass alles Eisen, was mit ihm in Berührung kommt, ebenfalls die Eigenschaft, also die Eigenschaft von Gold annimmt. Nicht? Diese Touchstones, diese Steine der Weisen, können also gewöhnliches Metall in edles Metall verwandeln. Es können es veredeln, Gold machen. So gibt es aus dieser Beobachtung eine Logik. Sparshamani Nyaya heißt die in Sanskrit. Die Logik des Touchstones. Und nach dieser Logik wird das, was mit einer machtvollen Quelle in Kontakt kommt, ebenfalls verwandelt. Diese Logik tritt zum Beispiel auch ein auf bei Geweihten. Wenn man in Kontakt kommt mit machtvollen Devotis, wird man auf irgendeine Weise berührt. Nicht? Entweder die Devotis werden sehr angenehm berührt und angezogen, und die nicht Gott Geweihten werden voller Protest und werden abgestoßen. Das ist die Logik des Steines der Weisen oder die Logik des Touchstones. So, der Tempel wird zu einem spirituellen Ort deswegen, weil Krishna hier gegenwärtig ist. Und wenn Krishna regelmäßig verehrt wird und mit Bhakti verehrt wird, dann manifestiert sich Krishna mehr. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt in unserem Leben. Also ich habe mit Krishna Chetra gesprochen vor einiger Zeit, vor 2 Tagen, dem aufgefallen ist, dass Radha Madan Mohan schöner sind. Ist euch das auch aufgefallen, die sie kennen? Es liegt daran, weil ein sehr, sehr nicer Devotee die sie verehrt, mit sehr viel Bhakti. Ihr kennt, wisst, wen ich meine. Dieser sehr nice Devotee verehrt Krishna mit Bhakti, und Krishna erklärt das im Briha Bhagavatamrita, dass er durch Dienst, der mit Hingabe dargebracht wird, sich offenbart. Zeigt sich mehr. So ist es auch hier in der Vedenakademie, dass die Panchatattva Devotees sehr nice verehrt werden. Es wird auch nice geschneidert für ihn. Das ist eine besondere Art der Verehrung, wo Hingabe und Liebe da ist und die sich deswegen manifestieren. Ich weiß, damals, als Medini mit den Panchatattvas Devotees zu der Vedenakademie kam, war er sich nicht sicher, ob die ständig richtig verehrt werden würden, nicht? Und hat deswegen auf einen Vertrag bestanden. Das habe ich mir sehr sorgsam gemerkt. Das fand ich sehr devotional von Medini. Die Devotees bleiben hier, wenn sie mit Hingabe verehrt werden, nicht? Das war der Vertrag, und der ist noch nicht gebrochen worden von den Vedenakademie-Devotees. Ne? Weil das fand ich sehr nice von Medini, dass er eine Bedingung sagte, die können nicht hier als selbstverständlich dargestellt werden. Sie müssen ja eine Verehrung bekommen, sonst nehme ich sie weg. Ja. Und das hat gesessen. Wir haben die Botschaft von Medini verstanden und angenommen mit demütigen gesenkten Kopf und so. Ne? So. Der Ort, lasst uns zurück zum Hauptthema bitte wandern, denn ihr werdet ein bisschen heute intellektuell gefordert werden. Der Ort kann also sich verändern, wenn er mit einer starken spirituellen Kraft in Kontakt kommt. Man nennt das die Sparshamani Nyaya. Ich glaube, das ist irgendwie klar. Das sieht man ja auch an verschiedenen Orten, die durch entweder Persönlichkeiten geprägt werden oder durch Dinge, die dort vonstatten gehen, die werden dann berührt. Ich habe das sehr deutlich gemerkt, als wir in Bad Main, wie hieß dieser Ort nochmal? Bad Meinberg war. Das war ein Hotel gewesen und bei der Stadt. Da wird sehr viel Yoga gemacht. Die haben einen Raum, wo ständig das Hare Krishna Mantra gechantet wird. Nicht, dass einer das ständig 24 Stunden am Tag sitzt dort einer und chantet. Also die wechseln sich ab wie im Krishna Balaram Tempel. Fand ich sehr nice eigentlich. Das war unten. Nicht? Und die haben mir gesagt, vorher war die Atmosphäre in diesem Haus ja sehr, sehr so leidend, weil es auch so ein Kurhaus war, wo viele Menschen, die krank waren, Einzug nahmen. Und die hatten dann eine Küche, in der, die wurde mir auch gezeigt, weil ich wollte sofort die Küche sehen. Und sagten sie, das war ein Riesenthema, weil da so viel Fleisch gekocht wurde natürlich. Könnt ihr euch ja vorstellen vorher, dass sie jetzt wirklich einen anderen Einfluss dort machen mussten. Und die haben dann da immer Kirtans gespielt, nicht, damit eine andere Schwingung da ist und das anders verändert wird. Das sind, und ja, Sparshamani Nyaya, wenn man jetzt da reingeht, dann spürt man überall so eine Yoga-Atmosphäre da drin, nicht? Eine sattvische Atmosphäre, die sehr nice ist und einen sofort anzieht als spirituellisten Menschen. Nun, woran liegt es, dass wir nicht immer sehen können, dass der Tempel, in dem wir sind, ein spiritueller Ort ist? Wisst ihr, was ich mit der Frage meine? Woran liegt es, dass wir auf der Vedenakademie manchmal eine materielle Sicht haben? Geht das euch manchmal so? Kann das vorkommen? Ja, ihr lacht verschämt. Also es kann vorkommen. Warum sehen wir nicht, dass dies ein spiritueller Ort ist? Ein Königreich Gottes, was durch den Einfluss von Panchatattva und jetzt auch Brajkishore, Shishirada Brajkishore, verändert wurde und zu einem Tirtha wurde. Weil Jiva Goswami sagt, es liegt daran, dass man spirituelle Dinge nur mit einer spirituellen Sicht erkennen kann. Man muss mit dem Auge der Hingabe schauen, um Krishna oder Krishna-bewusste Dinge zu erkennen. Sonst lassen die sich nicht erkennen, wenn man nicht mit dem Auge der Hingabe schaut. Du brauchst also spezielle Augen, um Krishna zu erkennen, nämlich Augen der Hingabe. So, um diesen Punkt zu illustrieren, dass man spezielle Augen braucht, um etwas, was nicht offensichtlich ist, zu sehen, möchte ich euch auf die Bhagavad Gita verweisen. Nicht? Dort zeigt Krishna dem Arjuna eine unvorstellbare, mysteriöse Form, nämlich die universale Form. Diese universale Form ist wunderbar aufgrund von drei Dingen. Das erste ist, dass dort ein unglaublicher Glanz ist, den man mit normalen Augen nicht verstehen kann. Ein Beispiel wird gegeben in der Gita, dass die universale Form erstrahlte wie tausende von Sonnen auf einmal versammelt. Also unglaublicher Lichterglanz. Das zweite ist, dass der Raum, die Dreidimensionalität des Raumes aufgehoben wurde. Mit anderen Worten, alles, was es im Universum gab, wurde gleichzeitig in einem Raum versammelt, nämlich der universalen Form des Herrn. Alles war plötzlich gegenwärtig in dieser sichtbaren Form, wo man alles sehen kann. Das Dritte, was wunderbar war, war, dass in dieser Form gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existierten. Man konnte also in der universalen Form in die Zukunft schauen. Arjuna konnte den Ausgang der Schlacht sehen, indem er deutlich sah, wie die Soldaten verschlungen wurden von Kala oder von dem Tode. Er konnte das deutlich sehen. So, Krishna hatte gesagt, Arjuna, ich zeige dir jetzt diese universale Form, aber du brauchst spezielle Augen dazu. Du brauchst eine Divya Chakshu. Energie, da wird das mit göttlicher Sicht übersetzt. Heißt das, dass Arjunas Sicht, als er Krishna sah, nicht göttlich war? Gute Frage. Ja. Er sah doch Krishna. Das wird doch als das Höchste gesehen. Wie das zu verstehen ist, ist, dass Arjuna Krishna sah mit dem Prema-Shakshu, den Augen der Liebe. Denn nur mit den Augen der Liebe kann man Krishna sehen. Die universale Form nun, die Arjuna sah, sah er mit anderen Augen, nämlich mit dem Aishwarya-Shakshu, mit den Augen, die den Reichtum und die Fülle, die überwältigende Pracht des Herrn sah. Und das Interessante für uns als Bhaktas ist, als Devotis Krishnas, dass Arjunas Sicht war eigentlich höher. Die Sicht, die Arjuna bekam, die Divya Shakshu, war die Sicht der Devatas, der Halbgötter. So erklärt das Vishwanath Chakravarti Thakur. Und als Beweis gibt Vishwanath Chakravarti Thakur an Mutter Yashoda an. Die sah Krishna und sagte zu Krishna: Krishna, ich habe gehört, du hast Schmutz gegessen. Mach den Krishna sagte, auf keinen Fall habe ich Schmutz gegessen. Das haben die nur gesagt. Balaram hat das angezettelt und die wollen mich bei dir schwarz machen. Dann mach doch den Mund auf. Dann werden wir sehen, was du gegessen hast. Krishna machte den Mund auf. Und plötzlich überwältigte er seine Mutter mit einem unglaublichen Spektakel. Seine Mutter sah nämlich in seinem Mund die verschiedenen Universen, Zeit, die nicht manifestierten Elemente. Sie sah alles gegenwärtig. Sie sah also die universale Form, könnt ihr sagen. Krishna merkte, wie seine Mutter, die Liebe seiner Mutter erstarrte und sie schockiert war. Sehe ich recht? Was ist das? Das ist Magie. Das ist Zauberei. Sie wurde überwältigt von dieser Sicht. Und dann arrangierte er es, dass eine Katze schrie. Miau! Und dann tat er so, als werde er sich fürchten. Seine Mutter sah, dass sich der kleine Gopal fürchtete und nahm ihn liebevoll in die Arme und sagte, also jetzt komm auf den Schoß und jetzt, also was habe ich denn da gesehen? Zum Glück ist er nicht die universale Form. Er ist mein kleiner Gopal, er fürchtet sich vor der Katze. Ach komm jetzt Gopal, keine Sorge, es ist nicht so schlimm. Geh mal weg da. Nicht? Und so durch diese Sicht wurde sie wieder in die Prema Shakshu, in die mit den Augen der Liebe zurückgeholt und sah Krishna als den liebenswerten kleinen Gopal. Nicht? Also diese Aishwarya-Sicht, die sie vorher hatte, war untergeordnet der Prema-Sicht, denn Krishna wollte nicht, dass sein Devoti ihn mit der Aishwarya-Sicht sah. Deswegen schickte er die Katze, um das zu inszenieren, dieses Lila. So, aber lasst uns zu diesem Punkt noch ein bisschen drauf verweilen, weil wir gewöhnliche Seelen sind, die einen, sagen wir mal, eine Sicht haben, dass wir manchmal nicht sehen, dass wir im Tempel sind und unsere Inspiration verlieren, unsere spirituelle Spannkraft verlieren, voller Zweifel werden und müde und gelangweilt, ohne ein Ziel in unserem Leben im Tempel prasadieren. Das ist noch das Einzige, was uns hält. Ne? Seht mal, ihr müsst verstehen, um etwas zu sehen, muss man grundsätzlich die Wahrnehmung haben für das. Es gab in Hindi einmal einen Film über Leela und Masnu. Masnu war, wie der Name schon sagt, ein Muslim. Masnu klingt doch sehr muslimanisch. Ne? Und Masnu war jetzt total in dieses Hindi-Mädchen namens Leela verliebt. Es war eine inbrünstige Liebe, die von beiden geteilt wurde. Sie gingen am helllichten Tag Arm in Arm durch das Dorf, was und starrten sich verzückt an und so weiter und so fort. Nun, das war aus sozialer Sicht gesehen eine gewisse Schwierigkeit, weil ein Musulmann doch kein Hindu-Mädchen oder Hindu-Mädchen heiraten darf. Ihr wisst, das wird da sehr streng gesehen. Deswegen war das in diesem Hindi-Film auch ordentlich dramatisiert worden, nicht? Wie konnte es sein? Und natürlich stellte sich das ganze Dorf zwischen dieses Paar. Eines Tages lud der Dorfoberste Masnu zu einem Interview ein, zu einer Besprechung ein. Und Masnu saß da. Der Dorfältere sagte: Also Masnu, so geht das nicht weiter. Leela ist nicht besonders schön. Sie ist ein ganz gewöhnliches Mädchen. Und er wollte dem Masnu die Leela ausreden. Ihr einer Zeh ist ein bisschen krumm. Und ihr Charakter ist auch nicht besonders. Also, ich besorge dir einfach ein besseres Mädchen als diese Leela. Nicht auch ein Muselmädchen, das sollte ein bisschen standesgemäß sein. Und da sagte der Masnu etwas ganz Besonderes, was in diesem Hindi-Film auch besonders gehighlightet wurde. Um die Schönheit Leelas zu sehen, Dorfältester, braucht man die Augen von Masnu. Das ist ein Liebesfeld, wie ihr merkt. Ne? Die Matas lächeln begeistert, die haben eine große Anziehung zu diesen Themen. Ja, ja. Das Mataji-Herz springt da hoch, das ist ein Liebesfilm gewesen. So, um die Schönheit von Leela zu sehen, braucht man die Augen von Masnu. Eigentlich schön ausgedrückt, ne? Denn es stimmt, Schönheit ist etwas, oder das Anerkennen von Schönheit ist etwas Subjektives. Deswegen heißt es, die Schönheit liegt eigentlich auf einer Sache, liegt schon im Auge des Betrachters. Deswegen findet er das schön. Also zum Beispiel, manche Männer finden es sehr schön, zwei goldene Ohrringe zu tragen in dem Ohr. Das war mal eine Mode bei uns im Schloss Rettershof Hare Krishna Tempel. Nicht? Und ich persönlich fand das immer fürchterlich effeminate, wie nennt man das, weiblich, aber ich wurde dann aufgeklärt. Nein, Chatriya Sachinandan Swami. Die tragen das auch. Ne? Und ich konnte selbst dann noch nicht so sehen, dass es besonders schön war. Aber andere fanden das besonders männlich und absolut schön, weil die hatten diese Sicht für diese Dinge. So ist es auch, lasst uns jetzt mal diesen humorvollen Beispiele verlassen und zum Prinzip zurückzugehen. Wenn du den Tempel erkennen willst als einen heiligen Platz, wenn du die Dedis erkennen willst als einen heiligen Platz, musst du die Augen des Krishna-Bewusstseins haben. Wenn du im Tempel eine materielle Sicht entwickelst, dann wirst du auch im Tempel materielle Dinge sehen. Weil die Sicht wird entscheiden, was du siehst, was du erkennst. Du wirst im Tempel auf die materielle Schiene kommen, Krishna vergessen, obwohl du mitten im Bhajan sitzt und Samsara Dhavana chantest und andere fromme Lieder. Ne? Schöne Lieder. Es ist so wichtig, dass um Krishna im Tempel zu erkennen, eine spirituelle Sicht da ist. Deswegen heißt es im Pancharatra, dass der Deity eigentlich eine Verkörperung der Überseele ist. Was damit gesehen wird, gesagt wird, ist, dass erstmal ein Ishta Devata im Herzen da sein muss und dann kannst du ihn in der Deity-Form sehen. Bhaktivinoda Thakur drückt es anders aus. Wenn du Darshan nimmst, ich will es ein bisschen deutlicher sagen, weil Kalakanta ist am Überlegen. Kalakanta, wenn du Darshan nimmst, musst du erst den Deity im Herzen haben und dann kannst du ihn draußen erkennen. Nicht, wenn ich also zu Radha Madanmohan gehe, vielleicht kennt ihr das, und wir schauen mit Liebe im Herzen, oh, wir wollen jetzt Radha Madanmohan sehen. Dann kannst du sie wirklich sehen und ihre Schönheit erkennen und ihre Sache erkennen. Wenn der nicht im Herzen ist, dann kannst du den Deity nicht erkennen. Also ich weiß, dass als ich das erste Mal den Tempel besuchte, wir hatten da schöne Radha Krishna Deities, die wir jetzt auch in Goloka Dham verehren. Als ich das erste Mal den Tempel besuchte, wurde mir gesagt, da steht Krishna auf dem Altar vor den Devotees. Und ich ging also hin, ein Hamburger Jung, gerade mal 17 Jahre alt geworden, vor 3 Monaten, nicht? Und ging dorthin und schaute auf den Altar, Krishna, soll ich jetzt sehen? Ich wusste nämlich nicht genau, wie Krishna aussah. Also ich hatte göttlich irgendwie, aber wie jetzt genau mit der Flöte und so. Ich war ja ganz neu. Ich war ja sehr uninformiert. Ne? Und ich versuchte wirklich unschuldig und mit Forschergeist Krishna auf dem Altar zu sehen. Ich sah aber nur eine Tulpenpracht. Tulpen kannte ich. Tulpen, Tulips, Flowers. Tulpen kannte ich, weil ich war ein ja, ich habe mein Taschengeld mit Gärtnerei ich war ein Gärtner. Ich habe 10 Mark pro Stunde verlangt und war sehr beliebt, weil ich ein charmantes Auftreten hatte und mich auch bemüht hatte, es schön zu machen in der Garten. Wenn ich mal mir Mühe gebe, kommt hier manchmal was Gutes raus. Und das war, Tulpen kannte ich. Und ich sah also die Tulpen da. Weil da war noch nicht Krishna in meinem Herzen. Deswegen konnte ich den Deity einfach nicht erkennen. Ich ging dann raus und sagte zu einem Devot, kannst du mir bitte mal Krishna zeigen? Und der, ich sehe nur Tulpen. Ich weiß sie noch genau, es waren so rote Tulpen mit so einem gelben, schönen Farbkern da drin. Weiß ich noch sehr genau. Es waren wertvolle Tulpen damals. Und ich betrachtete sie und sagte, und dann ist der Devotee, was, du siehst nicht? Und dann wurde der gleich ganz getroffen und ganz entrüstet und hat mir gleich die Soße gegeben. Du hast wahrscheinlich die ganze Nacht einen Joint gezogen, nicht? Und bist jetzt völlig berauscht. Und nein, ich hab nicht letzte Nacht einen Joint geraucht. Was? Bist du blöd? Hat er dann gesagt. Und wurde richtig aushalten. Also, willst du dich jetzt mit mir streiten oder was ist jetzt das Gespräch? Dann kann ich auch auf eine andere Schiene umschalten. Da wurde mein Ego geweckt. Ne? Und dass der war so entrüstet über mich, dass der nicht mit mir in den Tempel gehen wollte und mir Krishna zeigen wollte. Und sagt, guck nochmal, in der Mitte, eine Krone ist auf dem Kopf. Das schaffst du. Dann ging ich rein und beim zweiten Mal gelang es mir, Krishna zu sehen. Aber um jetzt das ist jetzt ein Beispiel, was nicht mehr auf uns zutrifft, die wir alle schon auf dem Altar Krishna sehen. Aber um Krishna wirklich zu sehen, Panchatattva wirklich zu sehen, musst du durch die Augen der Hingabe schauen, Yamuna. Sonst geht es nicht. Sonst kannst du sie wirklich nicht erkennen. Deswegen ist es sehr nice, wenn wir hier, ich weiß, dass Gadata sehr nice Chaitanya Charitamrita und Chaitanya Bhagavatam Vorlesungen macht. Das ist sehr, sehr wichtig, sodass wir verstehen, wer sind denn das Panchatattva, was machen sie denn für transzendentale Lilas, und dann können wir sie sehen mit den Augen der Hingabe. Ich möchte jetzt noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, was auch wichtig ist, um einen Tempel als spirituellen Ort zu sehen. Es sind zwei Punkte, die ich noch anführen möchte. Nämlich dass der Punkt des Shraddhas, des Vertrauens. Das Lebewesen hat immer irgendeine Art von Shraddha, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, in jeder Phase seines Lebens. Entweder ein sattvisches Shraddha, ein rajasisches Shraddha oder ein tamasisches Shraddha. Shra heißt Herz und Da heißt Geben. Die meisten Menschen geben in der materiellen Welt ihr Herz zu einer Auffassung und Vertrauen, die in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft liegen und viel und den Mischungsverhältnissen. In Unwissenheit hat man sehr oft Shraddha in adharmische Tätigkeiten, etwas, was gegen das Dharma ist. Nicht? Man, all diese Dinge, die zum Beispiel mit exzessivem Sinngenuss zu tun haben, sind ja meistens gegen das Dharma. Tamassische Menschen fühlen sich außerordentlich hingezogen und haben das Vertrauen, dass durch solche Tätigkeiten sie glücklicher werden. Sich betrinken oder verschiedene Dinge machen, die adamisch sind. Ein Mensch, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sein Vertrauen entwickelt, hat Vertrauen in diese oder hat sein Herz gegeben in diese leidenschaftlichen Aktivitäten, wo er sich wirklich abrackert, ohne einen Bezug zu spirituellen Dingen zu haben. Er ist ganz in dem Verständnis drin, ich bin der Handelnde und wenn ich gut handle, dann führe ich ein gutes Leben. Und er sieht nie, dass er ein Instrument ist, werden sollte in den Händen Krishnas. Ein Mensch, der in Sattva Vertrauen hat, der hat in spirituelle Dinge zu tun, der Seele und der spirituellen Natur. Und ein Mensch, der Bhakti-Shraddha hat, was wichtig ist, weiß einfach, dass wenn ich Krishna wirklich diene mit meinen Tätigkeiten, dass ich dann erfolgreich bin. Wir sind gerade dabei, uns Gedanken über die Veden-Akademie zu machen. Es ist sehr wichtig, dass wir, während wir uns Gedanken machen über die weiteren Entwicklung der Veden-Akademie, ein Bhakti-Shraddha entwickeln. Nicht? Dass wir verstehen, ich möchte Krishna zufriedenstellen durch meine Tätigkeiten und ein rajasisches Shraddha ist, ich möchte einen schönen Platz haben, um mich selber zu verwirklichen und so weiter und so fort. Sagen wir mal, Bhakti-Shraddha zu entwickeln, ist es sehr wichtig, tamassisches Shraddha auch aufzugeben. Und hier komme ich zu einem Punkt, den ihr sofort sehr wichtig, als wichtig erkennen werdet, weil ihr alle, also die meisten von euch, mit denen ich gesprochen habe, bereits diesen Punkt erkannt haben. Es wurde eben gesagt, dass tamassisches Shraddha adharmisch ist. Es gibt fünf Arten von Adharma. Und eines dieser fünf Arten von Adharma ist, dass man Dinge tut, die nicht seiner Natur entsprechen. Das ist eine Art von Adharma. Dass man Dinge ausübt, die nicht seinem Wesen entsprechen. Es ist Gadadha und auch mir sehr, sehr wichtig, dass die Devotees, die mit uns arbeiten, unbedingt nicht in dieses Adharma hineinrutschen, sondern dass sie genau tun, was ihrem Wesen entspricht. Ich war gestern so glücklich, als ich zwei Devotees sah, die ihrer Natur entsprechend beschäftigt waren. Da hat Frank und Robert haben uns den Holzzerspalter gezeigt. Nicht? Und wir waren alle begeistert und hüpften wie die Kinder fast drumherum, um das zu beobachten, nicht? Wie das funktioniert. Das ist also eine unglaubliche Sache. Habt ihr dieses Mal gesehen, den Holzspalter in Aktion? Wirklich große Kraft, ne? So hat man da hat man irgendwie Respekt davor, ne? Da denkt man, fast wie ein Elefant, oder? Kann man schon sagen, ne? 18 Tonnen, wie viel kriegt so ein Elefant auf die Waage?
Weniger.
Weit weniger. 18 Tonnen. Ne? Und man sah, das waren zwei Devotees, die bemühen sich, Krishna zufriedenzustellen, entsprechend ihrer Natur. Jetzt sieht man mal, jetzt wird da eine Holztreppe entstehen und ein Eingang. Ist ja auch wichtig in einem Haus. Ne? Und so sollte jeder von uns sehen. Ananda Nitai ist da am Telefon, wenn man da reinkommt, das ist richtig Telefonstimmung. Yamunaji ist am Horoskop erstellen. Und ich glaube, das liegt dir auch. Ne? Es ist wichtig, dass ihr euch da reingebt und richtig, und Medini macht da an. Also wir haben das eigentlich schon ganz gut gescheckt, was in einem normalen Tempel meistens ein Riesenproblem ist nach einiger Zeit, nicht? Weil die Devotees haben eben nur ihre Tätigkeiten, also ihre Bhakti-Tätigkeiten, das ist ja schön und gut, aber da sie nicht auf der Stufe von Raga-Bhakti sind, wo die also nur mit großer Anziehung zu Krishna handeln können, ist es doch sehr wichtig, dass sie auch ihr Dharma, ihr Swadharma finden. Swadharma ist sowas, was sich auf das Hier und Jetzt des physischen Körpers betreffen. Das ist sehr wichtig und ich möchte euch wirklich inspirieren, die Kraft unserer Vedenakademie wird da sein, dass wir diese beiden Arten von, dass wir unser Bhakti-Shraddha entwickeln und dass wir eben dieses, ich will mal sagen, Tamasi-Shraddha aufgeben, nicht? Dass wir adhamisch leben. Und eine Form des Adhamas, die man eben bei Devotees oft trifft. Die anderen Adhamas trifft man nicht bei Devotees. Also, dass die sich berauschen oder wie Karma machen oder irgendwas. Das, was man bei Devotees aber oft findet, ist, dass sie nicht entsprechend ihrer Natur beschäftigt sind. Nicht? Und dann schrecklich leiden, weil das ist Adhama, das ist nicht gut, das ist nicht zufriedenstellend. Die sind da nicht, die können da nicht glücklich werden letztendlich. Habt ihr es mal gemerkt, ne? In den Tempeln und so weiter. Wir saßen ja, ich saß mit vielen von euch schon zusammen und hab darüber gesprochen, dass du brauchst deinen Platz, du musst dich situieren, das ist sehr wichtig für dich und so weiter. Wenn aber der Handelnde Shraddha in Krishna hat, dann wird genauso wie ein Ort in Kontakt, sagen wir mal, mit Krishna zu einem heiligen Ort werden, dann wird auch der Handelnde zu einem heiligen Handelnden. Nicht dieses Bhakti-Shraddha ist total wichtig, weil uns das Shraddha wirklich verbindet mit bestimmten Tätigkeiten, mit bestimmten Lebensweisen, mit bestimmten Energien. Und deswegen ist dieses Bhakti-Shraddha so wichtig für einen Spiritualisten, damit er wirklich auf der spirituellen Ebene auch bleibt. Und er muss das denn unterstützen, indem er ein Tamasi-Shraddha vermeidet. Hare Krishna. Das sind ein paar Punkte, die ich gerne zu eurem Nachdenken macht, so kann man auf der spirituellen Ebene bleiben, indem man einen heiligen Ort aufsucht und dann heiligen Handlungen, die mit Krishna in Verbindung sind, nachgeht. Und so kann man davor bewahrt werden von der materiellen Intelligenz, die höchst unstetig und flackerhaft ist und von hier nach da huscht und sich immer wieder neue Konzepte anlegt, wie eine Hetäre sich neue Kleidungsstücke anzieht. Die wechseln ja ihre Kleider manchmal 5-mal am Tag, die Hetären. Ich habe es gesehen. Wir lebten ja mal eine Woche direkt in dem Viertel von Prostituierten auf der Davidstraße in St. Pauli. Ja, bei Jürgen und Andrea lebte ich. Und da sah man manchmal aus dem Fenster heraus und sah die Hetären, die sich also immer wieder frisch umzogen. Ne? Ja, die brauchen auch ihre Motivation und ihre Energie, das ist nicht so einfach. Und so macht es unsere materielle Intelligenz auch immer. Neue Konzepte, neue Ideen, neue Vorstellungen. Krishna. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen kann. Ich muss euch sagen, ich bin total glücklich hier in der Vedenakademie. Ich spüre, glaube ich auch, ich will noch nicht prognostizieren, ich spüre schon, dass ich bin nicht so müde. Ich bin heute wie eine Eins aufgestanden, was meistens nicht passiert in der Vedenakademie, weil ich so müde bin. Ne? Weil ich glaube, im Südwesten ist jetzt da das zu, oder? So richtig zu, ohne ein Fenster auch zu lassen. Ne? Ja, geht ja schlecht für die. Gut. Ja, Kinder. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ach, Kinder, sag ich schon wieder. Habt ihr irgendwelche Fragen an der Nitai?
Wenn man tatsächlich die Situation gefunden hat in seinem Leben, die einem wirklich gefällt oder die für einen selber jetzt die ist, wo er sich eigentlich vorstellt, neigt man dann nicht automatisch dazu, auch irgendwo sich in die Komfortzone dann zu flüchten? Und wie kann man sich dann in dem Fall davor schützen, dass man träge wird?
Es gibt ein Ananda Nitai fragt, wenn man jetzt seine Situation gefunden hat, kann man denn nicht dazu neigen, dass man sich in eine Komfortzone flüchtet und träge wird, was spirituelles Leben wird? Wie kann man sich davor schützen? Ein gewisses Maß an Komfort ist wichtig, damit wir funktionieren können. Und das macht sich von Person zu Person unterscheiden. Und Prabhupada hat von, ich möchte jetzt nicht Prabhupada hier als Beispiel geben, das macht sich von Person zu Person entscheiden, unterscheiden. Und da ist es wichtig, aber man sollte sehen, dass man natürlich nicht jetzt dem unterliegt, wonach du fragst, Ananda Nitai, nämlich dem Trägewerden im spirituellen Leben. Und den Trägewerden im spirituellen Leben, da gibt es eine sehr, sehr interessante Sache, die ich vor einiger Zeit aufhörte. Ich hörte so ein Interview, wo ein Philosoph Prabhupada fragte, wie ist es denn, wenn man einerseits Bhakti möchte, aber einerseits so in Anspruch genommen wird von den materiellen Tätigkeiten, dass man dann träge wird in der Bhakti, nicht? Oder im spirituellen Leben. Und da sagte Prabhupada, man sollte sich, ein Philosoph sollte die Sterblichkeit des materiellen Daseins untersuchen, dass hier nämlich ein Ort des Todes ist, ein Ort der Vergänglichkeit, ein Ort des materiellen Energie einfach. Ich habe mich sehr damit befasst, weil ich habe Schüler, die immer, wenn ich über den Tod spreche, aschfahl werden und am liebsten rauslaufen aus dem, die das gerne ignorieren wollen. nicht? Dieser Gedanke. In der alten Zeit hat eigentlich jeder Intellektuelle in Mitteleuropa von dieser Methode Kenntnis gehabt. Die haben sich zum, man nennt das Mors Memorandum, die haben eingedenk des Todes gelebt, um motiviert zu bleiben und schaffensfreudig zu bleiben. Weil wenn du nicht, wenn du wirklich denkst, also wenn du in Ignoranz bist und du vergisst, dass du in einer Welt des Todes bist, Ananda Nitai, dann versuchst du dich häuslich einzurichten. Wenn du aber weißt, hier ist alles vergänglich, nur meine Tätigkeiten nicht, die ich mitnehme, dann wirst du deine Tätigkeiten, die du ausübst, versuchen, spirituell zu gestalten und gut zu machen. Das ist das Einzige, was du mit dir nimmst. Selbst im materiellen Leben nimmst du ja dein Karma mit dir, ne? Die Ergebnisse auf deine Handlung. So tut ein Mensch sich ab und an über den Tod Gedanken machen. Und ich kann euch da wirklich empfehlen, ich habe jetzt so MP3s geschenkt bekommen auf der deutschen Farm über Bhakti Tirtha Maharaj und seine letzten Vorlesungen, die er gegeben hat. Wo war er denn im Rollstuhl dort hingebracht, zum Teil auf Sänften, weil er wirklich sich nicht mehr bewegen kann. Er ist ja von dem Krebs richtig durcheinander gerüttelt worden. Nicht? Und das ist unglaublich, das schärft unglaublich die Sicht. Es ist unglaublich heilsam. Sind jetzt keine schwierigen Vorlesungen, dass ihr Angst haben müsstet. Er weint viel in den Vorlesungen, weil er wirklich von einer großen Liebe ergriffen ist und einer großen, er ist sehr ergriffen im Krishna-Bewusstsein, das spürt man. Aber es ist sehr schön, es ist sehr heilend, es ist sehr inspirierend, das zu sehen. Und man wird sich auch eben über diese Wirklichkeit darüber bewusst. Ein Dummkopf versucht zu vergessen, dass er sterben muss. Ein Weiser versucht sich daran zu erinnern, so heißt es in unseren Schriften. So, wenn du den Wunsch hast, nicht in einer Komfortzone zu, also das muss man so sehen, sei nicht zu hart mit dir, Ananda Nitai. Du bist auch jetzt in einer bestimmten Phase, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist eine sehr wichtige Beziehung, formiert sich so langsam, so scheint es jedenfalls. Es ist eine formierende Sache und da muss man sich Zeit nehmen und das muss man noch würdigen und das muss man, mit Einfühlsamkeit hineingehen und so weiter. Und das ist sicherlich sehr, sehr wichtig und schön, aber es ist und sehr richtig und so weiter. Und zur gleichen Zeit ist es gut, wenn man auch einer solchen Beziehung ein übergeordnetes Ziel gibt, weil sich die Beziehungen, die kein Ziel haben, meistens auslaufen. Those relationships which do not have a goal are usually running out after some time. Das ist moderne Psychologie, das gibt Statistiken darüber. Das ist jetzt nicht ein spiritueller Punkt. Ne? Der spirituelle Punkt ist bei uns halt, dass dass Beziehungen, die wir eingehen, das Ziel haben, Krishna zu dienen und Krishna zu erlangen. Ne? Dann haben die Zugkraft, diese Beziehung. Nicht? Dann geht es in eine bestimmte Richtung damit und man bleibt nicht nur, man bleibt nicht einfach stehen auf einer Ebene, wo man, ja, wie ihr ja alle wisst, man hat damit den angenehmen und den unangenehmen Seiten, den Stärken und den Schwächen des Menschseins zu tun in einer Beziehung. Nicht? Man hat nicht nur mit den Stärken etwas zu tun in einer Beziehung. Das können euch diejenigen, die ein bisschen länger verheiratet sind, sagen, nicht? Die nicht nur mit den Augen der jungen, frischen Liebe schauen, sondern der reifen und gereiften Liebe schauen. Die wissen, dann sind beide Dinge da. Das ist ja dann schön, dass man zueinander steht, auch wenn die Schwächen da sind und sich hilft, über die Schwächen hinwegzukommen. Ja, aber da muss man ein bisschen reif sein, um die Schwächen des anderen zu liebevoll aufzunehmen und den anderen liebevoll zu unterstützen, wenn er mal schwach ist oder sie mal schwach ist. Und das kann man am besten, wenn man ein spirituelles Ziel da hat und einem klar wird, wir gehen in eine Richtung. Nicht? Wir unterstützen uns auf dieser Reise, auf dieser Lebensreise. Also beides muss da sein. Eine gewisse eine Situierung, damit gleichzeitig ein gewisser mentaler Komfort und auch ein, ja, wie heißt das, leben ja auch zusammen. Wir haben gestern ein Grihastha-Paar gesehen, was mit einem Griha herbeikam. War man nun nicht wahnsinnig groß, also braucht man sich nicht, da war ein ganz mini Griha, der in einen Minibus passte. Ja, und da, das ist ja gut, das ist ja, was heißt gut, das ist lebenswichtig, überlebensnotwendig. Da muss man da eine Richtung halt reinkriegen. Solche Beziehungen halten am längsten, wo eben dieses Ziel da ist und von beiden angestrebt wird. Dann gibt das denen die Kraft, über Hindernisse hinwegzukommen und sich zu helfen, über Schwächen zu kommen. Gibt es sonst noch Fragen? Nein? Dann wünsche ich euch einen sehr schönen Tag heute. Alles Liebe und Gute. Und bis morgen. Also was heißt bis morgen? Wir sehen uns ja den ganzen Tag. Bis morgen, sage ich schon. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sri Pancha Tattva ki jai, Sisi Radha Vraj Kisho ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Namo Vishnu Vidaya Krishnastha.